From the conference center at Temple
Square. Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 181. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein gemischter Chor der BYU Idaho. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.
Präsident Dieter F. Uchtdorf,
zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brüder und Schwestern und liebe Freunde, wir begrüßen Sie heute Nachmittag zur zweiten Versammlung der 181. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der bei dieser Konferenz den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen alle, die hier anwesend sind oder über Fernsehen, Radio oder das Internet teilnehmen, sowie die vielen Zuschauer, die in Pfahlzentren auf der ganzen Welt die Satellitenübertragung dieser Konferenz mitverfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein gemischter Chor der BYU Idaho unter der Leitung von Ada Ashby und Randall Campton mit Bonnie Goodliffe an der Orgel. Der Chor singt nun O fest wie ein Felsen. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Kevin W. Pearson von den 70ern.
Thank you. Our beloved Father in heaven.
Unser geliebter Vater im Himmel. Wir, deine Kinder, sind hier versammelt und in vielen Versammlungsgebäuden und Heimen in der ganzen Welt, wie du es geboten hast, damit wir Führung und Anleitung durch dich erhalten können von unserem geliebten Propheten und deinen auserwählten Dienern. Wir sind hierher gekommen, weil wir dich lieben und wir lieben deinen Sohn. Und wir haben absolutes Vertrauen und Glauben an dich. Wenn wir unseren Arm heben, um die Führer der Kirche zu bestätigen, dann hilf uns, dass wir das mit unserem ganzen Herzen machen können. Wir danken dir für den Propheten. Himmlischer Vater, hilf uns, dass wir schneller im Dienst und bei der Sammlung deiner Kinder sein können. Segne uns, dass wir schneller dabei sein können, andere zu anderen unsere Hände auszustrecken und ihnen zu helfen und sie zu unterstützen, damit wir ihnen helfen können und uns umeinander sorgen können, wie der Erretter es uns gelehrt hat. Demutsvoll laden wir den Heiligen Geist ein, hier bei dieser Versammlung bei uns zu sein, unseren Glauben zu stärken und ein tieferes Verständnis zu erlangen und uns zu helfen, einen stärkeren Wunsch zu haben, dir zu dienen und deine Gebote zu halten. Unsere Herzen sind voll von Demut und unser Geist ist willig. Mögest du uns segnen, dass jeder von uns seine Bedürfnisse erfüllt bekommt, damit wir durch die Macht des Heiligen Geistes verstehen, was wir tun sollen. Darum bitten wir demutsvoll am Anfang dieser Versammlung im heiligen Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
Präsident Monson hat mich gebeten, Ihnen die führenden Amtsträger und die Gebietssitzige der Kirche zur Bestätigung vorzulegen. Danach trägt Bruder Robert Cantwell, der geschäftsführende Direktor der Buchprüfungsabteilung der Kirche, den Bericht seiner Abteilung vor. Nach ihm legt Bruder Brooke P. Hales, der Sekretär der ersten Präsidentschaft, den statistischen Bericht der Kirche für das Jahr 2010 vor. Brüder und Schwestern, es wird vorgeschlagen, dass wir Thomas Spencer Monson als Propheten, Seher und Offenbarer und als Präsidenten der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage bestätigen, Henry Bennion Eyring als ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und Dieter Friedrich Ochdorf als zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Wer dafür ist, zeige es. Falls jemand dagegen ist, zeige er es. Es wird vorgeschlagen, dass wir Boyd Kenneth Packer als Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigen, sowie die folgenden als Mitglied dieses Kollegiums: L. Tom Perry,
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor, please.
Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und die zwölf Apostel als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige es bitte auch. Es wird vorgeschlagen, dass wir folgende Brüder zum 1. Mai 2011 als Gebietssiebziger entlassen:
Nelson L. Altamaria Mirano, John S. Anderson, Ian S. Arden, Zerio E. Avila, David R. Brown, D. Fraser Bullock, Donald J. Butler, Vladimiro J. Campero, Daniel M. Canioles, Carl B. Cook, I. Polosky Corden, J. Devin Cornish, Federico F. Costales, LeGrand R. Curtis Jr., Heber O. Diaz, Andrew M. Ford, Julio G. Gaviola, Manuel Gonzalez, Daniel M. Jones, Donald J. Kais, Domingos S. Linhares, B. Renato Maldonado, Raimundo Morales, J. Michael Paya, Stephen D. Posey, Juan M. Rodriguez, Gerardo L. Rubio, J. L. Zitrud, Dirk Smybert, Ivan Sterry, Israel R. Tolentino, W. Christopher Waddell, Gary W. Walker. Those who wish to join us in
Wer sich unseren Dank für den hervorragenden Dienst, den diese Brüder geleistet haben, anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir folgende Brüder als neue Mitglieder des ersten Kollegiums der 70er bestätigen.
Don R. Clark, José L. Alonso, Ian S. Arden, Carl B. Cook, LeGrand R. Curtis Jr., W. Christopher Waddell, and Katsuhiko Yamashita. And his new members
sowie als neue Mitglieder des zweiten Kollegiums der 70er
Randall K. Bennett, J. Devin Cornish, O. Vincent Halleck and Larry Y. Wilson. All in favor, please.
Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Wer dagegen ist, zeige es durch das gleiche Zeichen. Es wird vorgeschlagen, dass wir folgende Brüder als neue Gebiets-70er bestätigen.
Stephen B. Allen, Winsor Valderrama, R. Randall Pluth, Hans T. Boom, Patrick M. Butoil, Marcelo F. Chappe, Eleazar S. Collado, Jeffrey D. Cummings, Nicolas L. Di Giovanni, Jorge S. Dominguez, Gary B. Doxey, David G. Fernandez, Hernan de Ferreira, Ricardo P. Jimenez, Alan D. Haney, Douglas F. Hyam, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Matti T. Utenos, Jang Ho Kim, Alfred Kiungu, Remedio A. Mam Jr., Ismael Mendoza, Cesar R. Morales, Rulon D. Manz, Ramon C. Noblesa, Avenir V. Pajaro, Gary P. B. Porter, Jose L. Reina, Esteban G. Resek, George F. Rhodes Jr., Lynn L. Summerhays, Greg P. Terry, David J. Thompson, Ernesto R. Torres, Arnulfo Valenzuela, Ricardo Valladares, Fabian E. Vallejo, Emma Villalobos, Terry L. Wade. All in favor, please.
Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Ist jemand dagegen? Es wird vorgeschlagen, dass wir die übrigen Generalautoritäten, Gebiet 70er und die Präsidentschaften der Hilfsorganisationen bestätigen, wie sie zurzeit im Amt sind. Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Präsident Monson, soweit ich es beobachten konnte, wurden die gemachten Vorschläge im Konferenzzentrum einstimmig angenommen. Vielen Dank, liebe Brüder und Schwestern, für Ihre Unterstützung und für Ihren anhaltenden Glauben, Ihr Engagement und Ihre Gebete. Wir bitten nun, die neu berufenen Generalautoritäten nach vorn zu kommen und ihren Platz auf dem Podium einzunehmen.
It's a long walk.
Das ist natürlich ein langer Weg.
Brother Cantwell.
Bruder Cantwell.
To the first presidency.
An die erste Präsidentschaft der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Sehr geehrte Brüder, wie in Abschnitt 120 des Buches Lehre und Bündnisse offenbart und vorgeschrieben, genehmigt der Rat für die Verwendung der Zehntengelder die Ausgaben der Kirche. Dieser Rat setzt sich aus der ersten Präsidentschaft, dem Kollegium der 12 Apostel und der präsidierenden Bischofschaft zusammen. Er genehmigt die Budgets für alle Abteilungen und Betätigungsfelder der Kirche und die damit verbundenen Zuweisungen an die kirchlichen Einheiten. Hat der Rat seine Zustimmung erteilt, müssen die Abteilungen der Kirche ihre Mittel im Rahmen des genehmigten Budgets und gemäß den Richtlinien und Bestimmungen der Kirche verwenden. Die Buchprüfungsabteilung der Kirche hat auf sämtliche Unterlagen und Systeme den Zugriff, den man braucht, um einschätzen zu können, ob der Ein- und Ausgang von Geldern ordnungsgemäß beaufsichtigt und das Vermögen hinreichend geschützt wird. Die Buchprüfungsabteilung ist von allen anderen Abteilungen und Betätigungsfeldern der Kirche unabhängig und ihre Mitarbeiter sind amtlich zugelassene Wirtschaftsprüfer, interne Buchprüfer, diplomierte Prüfer von Informationssystemen und weitere anerkannte Fachleute. Gestützt auf die vorgenommenen Prüfungen kommt die Buchprüfungsabteilung der Kirche zu dem Schluss, dass die im abgelaufenen Jahr 2010 eingenommenen und ausgegebenen Gelder sowie die Vermögenswerte der Kirche in jeder Hinsicht gemäß den üblichen Verfahrensweisen für die Buchführung, bewilligten Budgets und den Richtlinien und Bestimmungen der Kirche dokumentiert und verwaltet worden sind. Hochachtungsvoll, Buchprüfungsabteilung der Kirche, Robert W. Cantwell, geschäftsführender Direktor.
Die erste Präsidentschaft hat den folgenden statistischen Bericht der Kirche für 2010 herausgegeben. Am 31. Dezember 2010 gab es 2.896 Pfähle, 340 Missionen, 614 Distrikte und 28.660 Gemeinden und Zweige. Die Gesamtzahl der Mitglieder betrug Ende 2010 14.131.467. Es gab 120.528 neu angetragene Kinder in der Kirche und dazu 272.814 Bekehrtentaufen. Die Gesamtzahl der Vollzeitmissionare am Ende des Jahres betrug 52.225. Die Anzahl der Missionare im Kirchendienst beließ sich auf 20.813. Viele von ihnen helfen der Kirche von zu Hause aus einer Reihe von Aufgaben. 4 Tempel wurden im Laufe des Jahres geweiht. Der Vancouver British Columbia Tempel in Kanada, der Gila Valley Arizona Tempel, der Cebu Stadt Tempel in den Philippinen und der Kiew Tempel in der Ukraine. Der Lae Hawaii Tempel in den USA wurde 2010 erneut geweiht. Die Gesamtzahl der weltweit im Betrieb befindlichen Tempel betrug 134. Ehemalige weltweit zuständige Amtsträger der Kirche und weitere bekannte Mitglieder der Kirche, die seit dem letzten April verstorben sind.
Richard P. Lindsay, Donald L. Staley and Richard B. Worthland, former members of
alles ehemalige Mitglieder der 70er Kollegien. Ehemalige FFV-Präsidentin, ehemalige JD-Präsidentin, ehemalige Ratgeberin in der JD-Präsidentschaft, Witwe von Elder J. Thomas Fiennes, einer emeritierten Generalautorität, Künstler und Illustrator, ehemaliger Beauftragter für das Bildungswesen der Kirche.
Thank you, brethren, and we welcome. Dankeschön, Brüder. Und wir begrüßen auch die neu berufenen Gebiet 70 und Generalautoritäten. Der Chor singt jetzt für uns, wie groß die Weisheit und die Lieb. Nach dem Lied wird Präsident Boyd K. Packer, Präsident des Kollegiums der 12 Apostel, als erster zu uns sprechen. Wir freuen uns danach von Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der 12 Apostel zu hören.
It has been 400 years.
Vor 400 Jahren wurde die King James Übersetzung der Bibel erstmals veröffentlicht. William Tyndale, in meinen Augen ein großer Held, hat viel dazu beigetragen. Der Klerus wollte nicht, dass die Bibel in gewöhnlichem Englisch veröffentlicht wurde. Sie jagten Tyndale von Ort zu Ort. Er sagte ihnen, wenn Gott mein Leben bewahrt, will ich in wenigen Jahren dafür sorgen, dass ein Junge, der den Pflug lenkt, mehr von der Heiligen Schrift versteht als ihr. Tyndale wurde verraten und verbrachte über ein Jahr in einem dunklen, eisig kalten Verlies in Brüssel. Seine Kleidung war zerlumpt. Er bat seine Aufseher flehentlich um seinen Mantel, seinen Hut und eine Kerze und sagte, es ist fürwahr mühselig, allein im Dunkeln zu sitzen. Doch seine Bitte wurde nicht erfüllt. Schließlich holte man ihn aus dem Gefängnis und er wurde vor einer großen Menschenmenge erdrosselt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Aber William Tyndales Arbeit und sein Märtyrertod waren nicht vergebens. Da die Heiligen der letzten Tage ihre Kinder schon von klein auf mit den Heiligen Schriften vertraut machen, erfüllen unsere Kinder gewissermaßen die Prophezeiung, die William Tyndale vor 4 Jahrhunderten ausgesprochen hat. Zu unseren Heiligen Schriften zählen heute die Bibel, das Buch Mormon, ein weiterer Zeuge für Jesus Christus, die köstliche Perle und das Buch Lehre und Bündnisse. Wegen des Buches Mormon werden wir häufig als Mormonenkirche bezeichnet, was wir nicht verübeln, aber diese Bezeichnung ist nicht korrekt. Im Buch Mormon erschien der Herr den Nephiten erneut, weil sie in seinem Namen zum Vater beteten. Der Herr sagte, was wollt ihr, dass ich euch geben soll? Und sie sprachen zu ihm, Herr, wir wollen, dass du uns den Namen sagst, womit wir diese Kirche nennen sollen, denn es gibt unter dem Volk Auseinandersetzungen in Bezug auf diese Sache. Und der Herr sprach zu ihnen, warum ist es, dass das Volk um diese Sache murren und Auseinandersetzung haben sollte? Haben sie nicht die Schriften gelesen, die da sagen, ihr müsst den Namen Christi auf euch nehmen, denn mit diesem Namen werdet ihr am letzten Tag gerufen werden. Darum, was auch immer ihr tut, das sollt ihr in meinem Namen tun. Darum sollt ihr die Kirche nach meinem Namen nennen und ihr sollt den Vater in meinem Namen anrufen, dass er die Kirche segne um meinetwillen. Und wie soll es meine Kirche sein, wenn sie nicht nach meinem Namen genannt wird? Denn wenn eine Kirche nach dem Namen des Mose genannt wird, dann ist sie die Kirche des Mose. Oder wenn sie nach dem Namen eines Menschen genannt wird, dann ist sie die Kirche eines Menschen. Wenn sie aber nach meinem Namen genannt wird, dann ist sie meine Kirche, wenn es so ist, dass sie auf mein Evangelium gebaut sind. Gemäß einer Offenbarung nennen wir uns Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, und nicht Mormonenkirche. Es ist eine Sache, wenn andere die Kirche als Mormonenkirche oder uns als Mormonen bezeichnen, aber wir selbst sollten es nicht tun. Die erste Präsidentschaft hat erklärt, es wird immer wichtiger, den Namen Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, so wie er offenbart ist, zu verwenden, denn wir sind verantwortlich dafür, den Namen des Erretters in aller Welt zu verkünden. Wir bitten Sie deshalb, möglichst stets den vollen Namen der Kirche zu nennen, wenn Sie von ihr sprechen. Wenn von den Mitgliedern der Kirche die Rede ist, bezeichnen Sie bitte als Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Als abgekürzte Form würden wir Heilige der letzten Tage vorziehen. Wir Heilige der letzten Tage reden von Christus, wir freuen uns über Christus, wir predigen von Christus, wir prophezeien von Christus und wir schreiben gemäß unseren Prophezeiungen, damit unsere Kinder wissen mögen, von welcher Quelle sie Vergebung ihrer Sünden erhoffen können. Die Welt mag uns bezeichnen, wie sie will, aber wir sollten bei allem, was wir sagen, immer daran denken, dass wir zur Kirche Jesu Christi gehören. Manche behaupten, wir seien keine Christen. Entweder kennen sie uns überhaupt nicht oder sie missverstehen uns. In unserer Kirche wird jede heilige Handlung mit der Vollmacht und im Namen Jesu Christi vollzogen. Wir haben die gleiche Organisation mit Aposteln und Propheten, wie die Urkirche sie hatte. Der Herr ordinierte damals 12 Apostel. Er wurde verraten und gekreuzigt. Nach seiner Auferstehung belehrte der Erlöser seine Jünger 40 Tage lang und stieg dann in den Himmel auf. Aber etwas fehlte noch. Ein paar Tage später hatten sich die 12 in einem Haus versammelt. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Zungen wie von Feuer ließen sich auf jeden von ihnen nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Seine Apostel waren nun mit Macht ausgerüstet. Sie wussten, dass die Vollmacht, die der Erlöser ihnen übertragen hatte, und die Gabe des Heiligen Geistes für den Aufbau der Kirche unerlässlich waren. Ihnen wurde geboten, zu taufen und die Gabe des Heiligen Geistes zu spenden. Die Zeit verging und es gab keine Apostel mehr, auch nicht das Priestertum, das sie getragen hatten. Die Macht und Vollmacht zu amtieren musste wiederhergestellt werden. Über Jahrhunderte hinweg wartete man hoffnungsvoll darauf, dass die Vollmacht wiedergebracht und die Kirche des Herrn aufgerichtet werden würde. 1829 wurde das Priestertum durch Johannes den Täufer und die Apostel Petrus, Jakobus und Johannes wiederhergestellt und auf Joseph Smith und Oliver Cowdery übertragen. Heute wird jedes würdige männliche Mitglied der Kirche zum Priestertum ordiniert. Diese Vollmacht und die damit verbundene Gabe des Heiligen Geistes, die allen Mitgliedern der Kirche nach der Taufe übertragen wird, unterscheidet uns von anderen Kirchen. In einer Offenbarung aus der Anfangszeit heißt es, jedermann solle im Namen Gottes des Herrn, ja des Erretters der Welt, sprechen können. Die Arbeit in der Kirche wird heute von gewöhnlichen Männern und Frauen verrichtet, die berufen und bestätigt werden, zu präsidieren, zu lehren und zu amtieren. Durch die Macht der Offenbarung und die Gabe des Heiligen Geistes werden diejenigen, die berufen sind, dahin geführt, den Willen des Herrn zu erkennen. Andere mögen nicht an so etwas wie Prophezeiung, Offenbarung und die Gabe des Heiligen Geistes glauben, aber damit sie uns überhaupt verstehen können, müssen sie wissen, dass wir daran glauben. Der Herr hat Joseph Smith ein Gesundheitsgesetz offenbart, das Wort der Weisheit, lange bevor die Welt die Gefahren bekannt waren. Wir sind angehalten, Tee, Kaffee, Alkohol, Tabak und natürlich die ganze Vielzahl von Drogen und süchtig machenden Stoffen zu meiden, die unsere Jugendlichen ständig vor Augen haben. Denen, die sich an diese Offenbarung halten, wird verheißen, dass sie Gesundheit empfangen und Weisheit und große Schätze der Erkenntnis finden werden, selbst verborgene Schätze. Sie sollen laufen, ohne müde zu werden. In einer anderen Offenbarung fordert der sittliche Maßstab des Herrn, dass die heilige Kraft, Leben zu zeugen, geschützt werden muss und nur zwischen Mann und Frau, Ehemann und Ehefrau angewandt werden darf. Der Missbrauch dieser Kraft wiegt schwer. Nur das Vergießen unschuldigen Blutes und das Leugnen des Heiligen Geistes wiegen noch schwerer. Wenn jemand das Gesetz übertritt, lernt er durch die Lehre von der Umkehr, wie er die Folgen dieser Übertretung auslöschen kann. Jeder wird geprüft. Jemand mag es als ungerecht empfinden, dass gerade er einer bestimmten Versuchung ausgesetzt ist, aber dies ist der Zweck des Erdenlebens, dass wir geprüft werden. Und für jeden gilt die gleiche Lösung. Wir müssen und wir können jeglicher Versuchung widerstehen. Das Familienleben steht im Mittelpunkt des großen Plans des Glücklichseins. Der Mann ist das Familienoberhaupt und die Frau das Herz der Familie. In ihrer Ehe sind sie gleichwertige Partner. Ein Heiliger der letzten Tage ist ein verantwortungsbewusster Familienmensch und lebt treu nach dem Evangelium. Er ist ein fürsorglicher, aufopfernder Ehemann und Vater. Er achtet die Frauen. Die Frau unterstützt ihren Mann. Beide Eltern fördern die geistige Entwicklung ihrer Kinder. Die Heiligen der letzten Tage sind angehalten, einander zu lieben und Kränkungen großzügig zu vergeben. Ein Patriarch, wahrhaftig ein Mann Gottes, hat mein Leben verändert. Er hatte seine Liebste geheiratet. Sie liebten einander sehr und bald erwartete sie erst das Kind. Bei der Geburt traten Komplikationen auf. Der einzige Arzt war irgendwo auf dem Land unterwegs, um Kranke zu besuchen. Als die Wehen viele Stunden andauerten, wurde der Zustand der werdenden Mutter bedrohlich. Endlich konnte man den Arzt ausfindig machen. Er handelte bei diesem Notfall rasch. Bald war das Baby entbunden und die Krise schien überwunden. Doch ein paar Tage darauf starb die junge Mutter an der Infektion, die der Arzt am gleichen Abend bei einem anderen Patienten behandelt hatte. Für den jungen Mann brach die Welt zusammen. Woche um Woche verging und der Kummer nagte an ihm. Er dachte an kaum etwas anderes und in seiner Verbitterung erging er sich in Drohungen. Heutzutage wäre er zweifellos dazu gedrängt worden, den Arzt wegen Fahrlässigkeit zu verklagen, als ob Geld eine Lösung sei. Eines Abends klopfte jemand an seine Tür. Ein kleines Mädchen sagte nur, »Papi bittet dich herüberzukommen, er möchte mit dir sprechen.« Papi war der Pfarrpräsident. Dieser kluge Priestertumsführer gab einen schlichten Rat. »John, lass es auf sich beruhen. Nichts, was du unternehmen kannst, bringen sie dir zurück. Du machst es nur noch schlimmer. John, lass es auf sich beruhen.« Das war die Prüfung, die mein Freund bestehen musste. Wie konnte er es auf sich beruhen lassen? Ein schreckliches Unrecht war begangen worden. Er focht einen Kampf mit sich selbst aus und rang sich schließlich dazu durch, gehorsam zu sein und den weisen Rat des Pfarrpräsidenten zu befolgen. Er ließ es auf sich beruhen. Er erzählte, erst als alter Mann habe ich es begriffen und sah schließlich einen armen Landarzt vor mir. Überarbeitet, unterbezahlt, immer auf dem Sprung von einem Patienten zum anderen, mit wenig Medikamenten, keinem Krankenhaus, nur wenig Instrumenten, immer darum ringend, Leben zu retten und meistens erfolgreich. Er war in einem kritischen Moment gekommen, als zwei Menschenleben auf dem Spiel standen und hatte ohne Aufschub gehandelt. Endlich begriff ich es. Ich hätte mein Leben ruiniert und das Leben anderer Menschen. Noch oft dankte er dem Herrn für einen weisen Priestertumsführer, der ihm schlicht geraten hatte, John, lass es auf sich beruhen. Wir sehen in unserem Umfeld Mitglieder der Kirche, die sich gekränkt fühlen. Manche nehmen Anstoß an Ereignisse in der Geschichte der Kirche oder an führende Kirche und leiden ihr Leben lang außerstande, über die Fehler anderer hinwegzusehen. Sie lassen es nicht auf sich beruhen. Sie gehen nicht mehr in die Kirche. Ihre Einstellung ähnelt der eines Mannes, der mit einem Knüppel geschlagen wird. Gekränkt nimmt er einen Knüppel und schlägt sich sein Leben lang immer wieder damit auf den Kopf. Wie töricht, wie traurig. Mit dieser Art Rache bestraft man sich selbst. Wenn man sie gekränkt hat, dann vergeben sie. Vergessen sie es und lassen sie es auf sich beruhen. Im Buch Mormon werden wir gewarnt. Und wenn darin Mängel sind, so sind es die Fehler von Menschen. Darum verurteilt nicht, was von Gott kommt, damit ihr vor dem Richterstuhl Christi als makellos befunden werden mögt. Ein Heiliger letzten Tage ist eigentlich ein ganz gewöhnlicher Mensch. Es gibt uns inzwischen überall auf der Welt, 14 Millionen. Und das ist erst der Anfang. Wir sind aufgefordert, in der Welt zu sein, aber nicht von der Welt. Daher leben wir mitten unter der Bevölkerung in ganz gewöhnlichen Familien und führen ein ganz gewöhnliches Leben. Wir sind angehalten, nicht zu lügen oder zu stehlen oder zu betrügen. Wir fluchen nicht. Wir sind positiv eingestellt und glücklich und haben keine Angst vor dem Leben. Wir sind willens, mit den Trauernden zu trauern und diejenigen zu trösten, die des Trostes bedürfen und allzeit und in allem und überall als Zeugen Gottes aufzutreten. Falls jemand auf der Suche nach einer Kirche ist, die sehr wenig verlangt, ist dies nicht die richtige. Es ist nicht leicht, ein Heiliger der letzten Tage zu sein. Aber am Ende ist es der einzig wahre Weg. Trotz Widerständen und Kriegen, Kriegsgerüchten, Erdbeben an verschiedenen Orten, kann keine Macht und kein Einfluss dieses Werk aufhalten. Jeder von uns kann durch den Geist der Offenbarung und die Gabe des Heiligen Geistes geführt werden. Ebenso gut könnte der Mensch seinen schwachen Arm ausstrecken, um den Missouri in seinem vorgezeichneten Lauf anzuhalten oder ihn stromauf zu wenden, wie den Allmächtigen daran hindern, vom Himmel herab Erkenntnis auf das Haupt der Heiligen der letzten Tage auszugießen. Falls Sie eine Last tragen, vergessen Sie es. Lassen Sie es auf sich beruhen. Vergebungsbereitschaft und etwas Umkehr wird Ihnen ermöglichen, dass der Heilige Geist Ihnen zuteil wird und das Zeugnis Ihnen bestätigen, das Sie vielleicht noch gar nicht kannte. Und es wird über Sie und die Ihren gewacht werden. Sie werden die Einladung empfangen, zum Herrn zu kommen. Und diese Kirche, die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, ist die einzig wahre und lebendige Kirche auf dem Erdboden. Und hier finden wir den großen Plan des Glücklichseins. Davon gebe ich Zeugnis im Namen Jesu Christi. Amen.
My beloved brethren and sisters,
liebe Brüder und Schwestern, danke, dass Sie uns unterstützen. Nicht nur durch das Heben der Hand, sondern auch durch Ihren Dienst in der Familie, in der Kirche oder an Ihrem Wohnort. Wir sind gerne mit Ihnen zusammen und freuen uns, Sie bei Ihrer Familie und Ihren Freunden zu sehen. Wo auch immer Sie sind, sehen wir, dass Sie sich bemühen, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wir unterstützen Sie. Wir haben Sie gern. So wie Sie für uns beten, beten auch wir für Sie. Vor unserem geistigen Auge sehen wir, wie Sie mit Ihrer Familie vor dem Fernseher oder vor dem Computer versammelt sind, um die Generalkonferenz zu Hause mitzuverfolgen. Ein aufmerksames Elternpaar hat mir ein Foto geschickt, das es bei einer Konferenzübertragung gemacht hat. Sie haben die Reaktion Ihres 18 Monate alten Sohnes beobachtet, als er die Gesichtszüge und die Stimme des Sprechers erkannte. Der Kleine fing an, dem Fernseher Küsschen zuzuwerfen. Er wollte näher herankommen. Also hob seine aufmerksame große Schwester ihren kleinen Bruder netterweise schnell auf ihre Schultern und brachte ihn näher heran. Hier sehen Sie das Foto.
Ja,
auf dem Fernseher bin ich zu sehen. Und diese Kinder sind unsere Enkel. In einigen Jahren wird dieser Junge ein Ältester sein, das Endowment im Tempel empfangen und auf Mission gehen. Später wird dann eine ewige Gefährtin gesiegelt werden, die er sich erwählt. Können Sie ihn als Ehemann und Vater vorstellen, der eigene Kinder hat? Und eines Tages wird er sich von seinen Großeltern mit der sicheren Gewissheit verabschieden, dass der Tod Teil des Lebens ist. So ist es tatsächlich. Wir leben, um zu sterben, und wir sterben, um wieder zu leben. Wenn man die Ewigkeit im Blick hat, ist der Tod nur dann vorzeitig, wenn man nicht bereit ist, Gott zu begegnen. Uns als Aposteln und Propheten sind nicht nur unsere eigenen Kinder und Enkelkinder wichtig, sondern auch die ihren und alle Kinder Gottes. Alles, was die Zukunft für jedes heilige Kind Gottes bereithält, wird von seinen Eltern, seiner Familie, seinen Freunden und Lehrern mitgestaltet. So gesehen wird unser jetziger Glaube später Teil des Glaubens unserer Nachkommen. Jeder Mensch wird in einer sich ständig ändernden Welt seinen Weg finden, in einer Welt miteinander konkurrierender Ideologien. Die Mächte des Bösen werden immer im Gegensatz zu den Mächten des Gutes stehen. Der Satan trachtet ständig danach, uns dazu zu bringen, seinen Wegen zu folgen und uns so elend zu machen wie er selbst. Außerdem sind die üblichen Gefahren des Lebens wie Krankheit, Verletzung oder Unfall stets gegenwärtig. Wir leben in unruhigen Zeiten. Erdbeben und Tsunamis richten Verwüstungen an. Regierungen scheitern. Die wirtschaftlichen Belastungen sind schwerwiegend. Die Familie steht unter Beschuss und die Scheidungsraten steigen. Wir haben allen Grund zur Sorge, aber wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Ängste unseren Glauben verdrängen. Wir können diese Ängste besiegen, indem wir unseren Glauben stärken. Beginnen Sie bei Ihren Kindern. Sie als Eltern tragen die Hauptverantwortung dafür, dass Ihr Glaube gestärkt wird. Lassen Sie sie Ihren Glauben spüren, und zwar auch dann, wenn sie in schwerer Bedrängnis sind. Richten Sie Ihren Glauben auf unseren liebevollen Vater im Himmel und seinen geliebten Sohn, den Herrn Jesus Christus. Vermitteln Sie diesen Glauben mit tiefer Überzeugung. Sagen Sie diesen kostbaren Jungen und Mädchen, dass sie Kinder Gottes sind, als sein Abbild erschaffen und dass sie eine heilige Bestimmung und ein heiliges Potenzial haben. Jeder Mensch muss sich im Leben Herausforderungen stellen und Glauben entwickeln. Vermitteln Sie Glauben an Gottes Plan der Erlösung. Erklären Sie, dass unser Aufenthalt auf der Erde eine Bewährungszeit ist, in der geprüft und erprobt wird, ob wir alles tun werden, was auch immer der Herr uns gebietet. Vermitteln Sie Glauben daran, alle Gebote Gottes zu halten, da sie zu dem Zweck gegeben sind, seine Kinder zu segnen und ihnen Freude zu bringen. Warnen Sie sie davor, dass sie Menschen begegnen werden, die es sich aussuchen, welche Gebote sie halten und welche sie lieber missachten und brechen wollen. Ich vergleiche eine solche Einstellung zum Gehorsam mit einem Buffet. Sich die Gebote auszusuchen und wählerisch zu sein, funktioniert nicht. Das führt zu Elend. Wer sich darauf vorbereitet, Gott zu begegnen, muss alle seine Gebote halten. Es erfordert Glauben, sie zu befolgen. Aber das Halten der Gebote stärkt diesen Glauben. Gehorsam bringt uneingeschränkt Gottes Segnungen. Er segnet seine gehorsamen Kinder mit Freiheit von Knechtschaft und Elend. Und er segnet sie mit mehr Licht. Wenn jemand beispielsweise das Wort der Weisheit hält, so weiß er, dass Gehorsam nicht nur Freiheit von Sucht mit sich bringt, sondern dass er dadurch auch weitere Segnungen empfängt, nämlich Weisheit und Schätze der Erkenntnis. Vermitteln Sie Glauben daran, dass Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes physischen und geistigen Schutz bietet. Und vergessen Sie nicht, dass Gottes heilige Engel immer bereitstehen, uns zu helfen. Der Herr hat es so ausgedrückt: Ich werde vor eurem Angesicht hergehen. Ich werde zu eurer rechten Hand sein und zu eurer linken. Und mein Geist wird in eurem Herzen sein. Und meine Engel rings um euch zu stützen. Was für eine Verheißung. Wenn wir glaubenstreu sind, werden er und seine Engel uns helfen. Unerschöpflicher Glaube wird durch Beten stärker. Das, worum Sie von Herzen bitten, ist dem Herrn wichtig. Denken Sie an die intensiven und von Leid getragenen Gebete, die der Prophet Joseph Smith sprach, während er schreckliche Tage im Gefängnis von Liberty zubrachte. Der Herr antwortete, indem er die Sichtweise des Propheten änderte. Er sagte: Wisse, mein Sohn, dass dies alles dir Erfahrung bringen und dir zum Guten dienen wird. Wenn wir beim Beten unseren Blick auf die Ewigkeit richten, müssen wir uns nicht wundern, wenn unsere tränenreichsten Bitten, die aus tiefstem Herzen kommen, erhört werden. Diese Verheißung des Herrn ist in Abschnitt 98 des Buches Lehre und Bündnisse festgehalten. Eure Gebete sind dem Herrn in die Ohren gedrungen und sind mit diesem Siegel und Zeugnis aufgezeichnet. Der Herr hat geschworen und beschlossen, dass sie gewährt werden sollen. Darum gibt er euch diese Verheißung mit dem unwandelbaren Bündnis, dass sie erfüllt werden sollen. Und alles, womit ihr bedrängt worden seid, wird zu eurem Guten zusammenwirken. Und zur Verherrlichung meines Namens, spricht der Herr. Der Herr hat seine deutlichsten Worte gewählt, um uns Mut zu machen. Siegel, Zeugnis, geschworen, beschlossen, unwandelbares Bündnis. Brüder und Schwestern, glauben Sie ihm. Gott wird Ihre aufrichtigen und von Herzen kommenden Gebete beachten. Und Ihr Glaube wird gestärkt werden. Um beständigen Glauben zu entwickeln, braucht man auch die beständige Entschlossenheit, den vollen Zehnten zu zahlen. Am Anfang erfordert es Glauben, den Zehnten zu zahlen. Dann entwickelt der Zehntenzahler mehr Glauben, bis der Zehnte für ihn ein kostbarer Vorzug ist. Der Zehnte ist ein schon sehr altes Gesetz von Gott. Dieser hat seinen Kindern verheißen, er werde die Schleusen des Himmels öffnen und Segen im Übermaß herabschütten. Nicht nur das. Wenn sie den Zehnten zahlen, wird ihr Name unter dem Volk Gottes geführt. Und dies wird sie am Tag der Vergeltung und des Brennens schützen. Warum brauchen wir einen solch unerschütterlichen Glauben? Weil schwere Tage vor uns liegen. In Zukunft wird es nur selten leicht oder beliebt sein, ein glaubenstreuer Heiliger der letzten Tage zu sein. Jeder von uns wird geprüft werden. Der Apostel Paulus hat davor gewarnt, dass in den letzten Tagen diejenigen, die dem Herrn eifrig nachfolgen, verfolgt werden. Diese Verfolgung kann sie entweder in stille Schwachheit treiben oder sie anspornen, im täglichen Leben vorbildlicher und mutiger zu sein. Wie sie mit den Prüfungen des Lebens umgehen, beeinflusst mit, wie ihr Glaube sich entwickelt. Sie schöpfen Kraft, wenn sie daran denken, dass sie göttlicher Herkunft sind und ein Erbe von unbegrenztem Wert haben. Der Herr hat sie, ihre Kinder und ihre Enkelkinder daran erinnert, dass sie rechtmäßige Erben sind, dass sie im Himmel zurückgehalten wurden, um zur rechten Zeit und am rechten Ort geboren zu werden, um zu wachsen und um Fahnenträger und Bündnispartner des Herrn zu sein. Wenn sie auf dem Pfad der Rechtschaffenheit wandeln, den der Herr vorgesehen hat, werden sie gesegnet, in seiner Güte zu verbleiben und seinem Volk ein Licht und ein Erretter zu sein. Brüder und Schwestern, Sie alle können durch die Macht des heiligen melchisedekischen Priestertums Segnungen erlangen. Diese Segnungen können Ihre Lebensumstände verändern. Und zwar, was Ihre Gesundheit, den Heiligen Geist als Begleiter, persönliche Beziehungen und Möglichkeiten für die Zukunft angeht. Die Macht und Vollmacht dieses Priestertums hat die Schlüssel aller geistigen Segnungen der Kirche inne. Und besonders bemerkenswert ist es, dass der Herr erklärt hat, er werde diese Segnungen nach seinem Willen aufrechterhalten. Die größten Segnungen des Priestertums werden im heiligen Tempel des Herrn verliehen. Treue gegenüber den Bündnissen, die dort geschlossen werden, berechtigen Sie und Ihre Familie für die Segnungen des ewigen Lebens. Ihren Lohn erhalten Sie nicht nur im Jenseits. Viele Segnungen werden Sie bereits in diesem Leben unter Ihren Kindern und Enkelkindern sehen. Als treue Heilige müssen Sie die Schlachten des Lebens nicht alleine schlagen. Denken Sie daran. Der Herr hat gesagt, ich selbst will mit deinem Gegner streiten. Ich selbst will deine Söhne befreien. Später gab er seinem treuen Volk diese Verheißung. Ich, der Herr, würde ihre Schlachten schlagen und die Schlachten ihrer Kinder, ihrer Kindeskinder. Bis zur dritten und vierten Generation. Unser geschätzter Präsident Thomas S. Monson hat uns sein prophetisches Zeugnis gegeben. Er hat gesagt, ich bezeuge Ihnen, dass die uns verheißenen Segnungen unermesslich sind. Sturmwolken mögen sich zusammenziehen, Regen mag auf uns herabprasseln, doch unsere Kenntnis vom Evangelium und unsere Liebe zum himmlischen Vater und zu unserem Erlöser werden uns trösten, stützen und Freude ins Herzen bringen, wenn wir untadelig wandeln und die Gebote halten. Präsident Monson fuhr fort: Meine lieben Brüder und Schwestern, fürchten Sie sich nicht. Seien Sie guten Mutes. Die Zukunft ist so hoffnungsvoll wie Ihr Glaube. Dieser machtvollen Erklärung von Präsident Monson füge ich mein Zeugnis hinzu. Ich bezeuge, dass Gott unser Vater ist. Jesus ist der Messias. Seine Kirche wurde auf der Erde wiederhergestellt. Seine Wahrheit, seine Bündnisse und seine Verordnungen befähigen uns, Angst zu überwinden und der Zukunft mit Glauben zu begegnen. Dies bezeuge ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Der Chor und die Anwesenden singen nun gemeinsam das Lied Blickt auf den Herrn, Nummer 45 im deutschen Gesangbuch. Nach dem Gesang spricht Elder Richard J. Mains von den 70ern zu uns. Danach hören wir von Elder Cecil Samuelson von den 70ern. Ihm folgt Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der 12 Apostel.
This is the 181. Dies ist die 181. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Als junger Missionar in Uruguay und Paraguay erkannte ich schon bald, dass ein großer Anziehungspunkt für die Menschen, die mehr über die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage wissen wollten, ihr Interesse für unsere Lehre von der Familie war. Ja, schon seit der Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi fühlen sich Wahrheitssuchende von der Lehre, dass die Familie für immer vereint sein kann, angezogen. Der Grundsatz, dass die Familie ewig ist, ist ein wesentliches Element in Gottes großem Plan für seine Kinder. Grundlegend für diesen Plan ist die Erkenntnis, dass wir sowohl eine himmlische Familie als auch eine irdische Familie haben. Der Apostel Paulus lehrt uns, dass der Vater im Himmel der Vater unseres Geistes ist. Sie sollten Gott suchen und finden, denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Wir sind von seiner Art. Dass wir Kinder eines liebevollen Vaters im Himmel sind, ist ein so elementarer Grundsatz des Evangeliums Jesu Christi, dass selbst unsere Kinder diese Wahrheit verkünden, wenn sie das PV-Lied »Ich bin ein Kind von Gott« singen. Kennen Sie den Text noch? Ich bin ein Kind von Gott, der mich zur Welt geschickt und hier mit einem irdischen Heim und Eltern mich beglückt. Führet, leitet und begleitet, dass den Weg ich find, lehrt mich alles, das zu tun, was mich zu ihm einst bringt. Wenn uns klar ist, dass wir eine himmlische Familie haben, verstehen wir die ewige Natur der irdischen Familie besser. Aus dem Buch Lehre und Bündnisse erfahren wir, dass die Familie in der Ordnung des Himmels von grundlegender Bedeutung ist. Und die gleiche gesellschaftliche Beziehung, die unter uns hier vorhanden ist, wird auch dort unter uns vorhanden sein. Nur wird sie mit ewiger Herrlichkeit verbunden sein. Kenntnis von der ewigen Natur der Familie ist eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass man Gottes Plan für seine Kinder versteht. Der Widersacher andererseits wird alles in seiner Macht Stehende tun, um den Plan des Vaters im Himmel zunichte zu machen. In seinem Bemühen, den Plan Gottes zu vereiteln, führt er einen beispiellosen Angriff auf die Institution Familie. Zu den mächtigeren Waffen, die er bei seinem Angriff einsetzt, gehören Selbstsucht, Habgier und Pornografie. Unser ewiges Glück gehört nicht zu den Zielen des Satans. Er weiß, dass ein wesentlicher Schlüssel dazu, Männer und Frauen so elend zu machen, wie er selbst ist, darin besteht, sie der Familienbeziehung zu berauben, die ewig bestehen können. Da der Satan weiß, dass wahres Glück in diesem Leben und in der Ewigkeit in der Familie zu finden ist, unternimmt er alles in seiner Macht Stehende, um die Familie zu zerstören. Der Prophet Alma nannte Gottes Plan für seine Kinder den großen Plan des Glücklichseins. Die erste Präsidentschaft und das Kollegium der 12 Apostel, deren Mitglieder wir als Prophetenseher und Offenbarer bestätigen, geben uns diesen inspirierenden Rat, was ein glückliches Familienleben angeht. Die Familie ist von Gott eingerichtet. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist wesentlich für seinen ewigen Plan. Kinder haben ein Recht darauf, im Bund der Ehe geboren zu werden und in der Obhut eines Vaters und einer Mutter aufzuwachsen, die Ehegelübde in völliger Treue einhalten. Ein glückliches Familienleben kann am ehesten erreicht werden, wenn die Lehren des Herrn Jesus Christus seine Grundlage sind. Dieses Glück, von dem einst Alma und vor nicht allzu langer Zeit die erste Präsidentschaft und das Kollegium der 12 Apostel sprachen, ist am ehesten zu Hause in der Familie zu finden. Wir erleben dieses Glück in reichem Maße, wenn wir alles in unserer Macht Stehende tun, um ein auf Christus ausgerichtetes Zuhause zu schaffen. Meine Frau und ich haben einige wichtige Grundsätze gelernt, als wir schon früh in unserer Ehe daran gingen, ein auf Christus ausgerichtetes Zuhause zu schaffen. Zunächst einmal befolgten wir den Rat der Führer der Kirche. Wir riefen unsere Kinder zusammen und hielten wöchentlich den Familienabend ab. Wir beteten täglich und lasen täglich in den Heiligen Schriften. Es war nicht immer leicht, bequem oder erfolgreich, aber mit der Zeit wurde aus diesen einfachen Gewohnheiten eine liebgewonnene Familientradition. Wir stellten fest, dass unsere Kinder sich im Laufe der Woche zwar nicht unbedingt an alles erinnerten, was beim Familienabend gelehrt wurde, aber sie vergaßen nicht, dass wir ihn abgehalten hatten. Wir stellten fest, dass sie sich im Laufe des Schultags wahrscheinlich nicht mehr an den genauen Wortlaut der Schriftstellen oder des Gebets erinnerten, aber sie vergaßen nicht, dass wir den Schriften gelesen und miteinander gebetet hatten. Brüder und Schwestern, wenn wir zu Hause zelestiale Traditionen schaffen, empfangen wir große Kraft und Schutz für uns und unsere Jugendlichen. Wenn wir zu Hause die Grundsätze des Evangeliums Jesu Christi lernen, lehren und leben, schaffen wir eine Atmosphäre, in der der Heilige Geist zugegen sein kann. Mit Hilfe solcher zelestialen Traditionen bei uns zu Hause können wir die falschen Traditionen der Welt überwinden und lernen, die Bedürfnisse und Sorgen anderer an die erste Stelle zu setzen. Die Verantwortung, ein auf Christus ausgerichtetes Zuhause zu schaffen, liegt sowohl bei den Eltern als auch bei den Kindern. Eltern sind dafür verantwortlich, ihre Kinder in Liebe und Rechtschaffenheit zu unterweisen. Eltern werden vor dem Herrn darüber Rechenschaft ablegen müssen, wie sie dieser heiligen Aufgabe nachgekommen sind. Eltern lehren ihre Kinder durch Worte und durch ihr Beispiel. Ein Gedicht von C.C. Miller mit dem Titel The Echo, das Echo, verdeutlicht, wie wichtig und weitreichend der Einfluss der Eltern auf ihre Kinder ist. Ein Schaf lief weg und nicht ein Lamm, wie Jesus im Gleichnis uns lehrte. Erwachsen war es und es verließ die 99 der Herde. Und warum suchen wir nach dem Schaf? Mit ernsthaftem Hoffen und Beten. Gefahr droht vom verirrten Schaf, denn das Lamm folgt seinem Blöken. Ihr wisst, das Lamm folgt seinem Schaf, wohin dieses sich auch wendet. Verläuft sich nun das große Schaf, der Weg seines Lammes dort endet. Ihr Schafe, um der Lämmer willen, wir rufen euch inständig an. Wenn ihr euch verirrt, wie schrecklich es wird für jedes kostbare Lamm. Die Folgen für Eltern, die ihre Kinder in die Irre führen, werden uns vom Herrn im Buch Lehre und Bündnisse vor Augen geführt. Und weiter, wenn Eltern in Zion Kinder haben und sie nicht lehren, die Lehre von der Umkehr, vom Glauben an Christus, den Sohn des lebendigen Gottes und von der Taufe und der Gabe des Heiligen Geistes durch Hände auflegen zu verstehen, so sei die Sünde auf dem Haupt der Eltern. Man kann gar nicht genug betonen, welch wichtige Rolle die Eltern dabei spielen, ihren Kindern durch Worte und durch ihr Beispiel zelestiale Traditionen mit auf den Weg zu geben. Auch die Kinder leisten einen wichtigen Beitrag dazu, ein auf Christus ausgerichtetes Zuhause zu schaffen. Ich möchte eine kurze Ansprache wiedergeben, die mein 8 Jahre alter Enkel Will neulich gehalten hat, die dies veranschaulicht. Ich reite gern und es macht mir Spaß, mit meinem Vaters Lasso zu werfen. Bei einem Lasso sind verschiedene Stränge miteinander verwoben, damit es stark ist. Hätte das Lasso nur einen Strang, könnte es seinen Zweck nicht erfüllen. Aber durch den Zusammenhalt mehrerer Stränge kann man das Lasso für vieles benutzen und es hält etwas aus. Eine Familie kann wie ein Lasso sein. Wenn nur einer sich anstrengt und das Rechte tut, ist die Familie nicht so stark, wie sie sein könnte, wenn alle sich Mühe geben und einander helfen. Ich weiß, dass ich meiner Familie helfe, wenn ich das Rechte tue. Wenn ich zu meiner Schwester Isabel freundlich bin, sind wir beide fröhlich und unsere Eltern freuen sich. Wenn meine Mutti etwas erledigen muss, kann ich ihr helfen, indem ich mit meinem kleinen Bruder Joey spiele. Ich helfe meiner Familie auch, wenn ich mein Zimmer aufräume und so oft wie möglich mit einer guten Einstellung mithelfe. Da ich in meiner Familie das älteste Kind bin, weiß ich, dass mein gutes Beispiel wichtig ist. Ich kann mein Bestes versuchen, um das Rechte zu wählen und die Gebote zu halten. Ich weiß, dass Kinder ihrer Familie dabei helfen können, so stark zu werden wie ein Lasso, wenn alle ihr Bestes geben und zusammenarbeiten, kann die Familie glücklich und stark sein. Wenn Eltern in Liebe und Rechtschaffenheit über die Familie präsidieren und ihre Kinder das Evangelium Jesu Christi durch Worte und durch ihr Beispiel lehren, und wenn Kinder ihre Eltern lieben und unterstützen, indem sie die Grundsätze, die ihre Eltern lehren, annehmen und in die Tat umsetzen, wird ein auf Christus ausgerichtetes Zuhause geschaffen. Brüder und Schwestern, als Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, verstehen und glauben wir, dass die Familie für die Ewigkeit bestimmt ist. Diese Erkenntnis und dieser Glaube sollten uns Antrieb geben, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um ein auf Christus ausgerichtetes Zuhause zu schaffen. Ich bezeuge Ihnen, wenn wir diese Anstrengungen machen spielen in unserem Alltag der Dienst am Nächsten und die Liebe, die im Leben und im Sühnopfer unseres Erlösers Jesus Christus zum Ausdruck kommen, eine viel größere Rolle. So wird unser Zuhause wahrlich zum Himmel auf Erden. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Viele Jahre lang war es eine der größten Segnungen in meinem Leben, von jungen Menschen aus der Kirche umgeben zu sein, mit ihnen zu arbeiten. Diese Gemeinschaften, diese Freundschaften gehören zu den schönsten und wertvollsten in meinem Leben. Sie sind auch zum großen Teil der Grund dafür, wieso ich in Bezug auf die Zukunft der Kirche, der Gesellschaft und der Welt optimistisch bin. In dieser Zeit habe ich auch mit einigen sprechen können, die irgendwie an ihrem Zeugnis gezweifelt haben oder ein Problem damit hatten. Die Umstände waren zwar verschieden und manchmal einzigartig, aber viele Fragen, Ursachen von Verwirrung waren recht ähnlich. Es handelt sich auch nicht um Sorgen und Probleme, die auf eine Bevölkerungs- oder Altersgruppe beschränkt sind. Sie können einen beunruhigen, wenn die Familie schon mehrere Generationen der Kirche ist, aber auch wenn man ein neues Mitglied ist oder wenn man gerade erst die Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage kennenlernt. Ihre Fragen sind für gewöhnlich das Ergebnis von aufrichtigem Interesse oder Neugier. Da die Folgen so bedeutsam und gravierend für jeden von uns sind, ist es wohl angebracht, einmal unser Zeugnis zu betrachten. In unserer Lehre bezeichnen wir die sichere Bestätigung der Wahrheit des Evangeliums Jesu Christi, die wir durch Offenbarung vom Heiligen Geist empfangen, als unser Zeugnis. Diese Erklärung ist zwar klar und einfach, doch ergeben sich daraus einige mögliche Fragen, wie: Wer ist berechtigt, ein Zeugnis zu haben? Wie erlangt man die nötige Offenbarung? Was sind die Schritte, um ein Zeugnis zu erlangen? Ist es ein einmaliges Ereignis oder ein andauernder Vorgang, ein Zeugnis zu erlangen? Jede dieser Fragen und noch weitere lassen sich unterteilen, aber die Grundbedingungen, unter denen man ein Zeugnis vom Evangelium erlangt und behält, sind eindeutig und klar, und jeder Mensch kann sie erfüllen. Lassen Sie mich kurz auf diese etwaigen Unsicherheiten eingehen und dann einige Einsichten nennen, die ich kürzlich von guten Freunden oder den jungen Erwachsenen gehört habe, die Erfahrung damit haben, ein Zeugnis zu erlangen. Sie konnten auch anderen helfen, die Schwierigkeiten oder Probleme mit einigen Aspekten ihres Glaubens hatten. Erstens, wer ist berechtigt, ein Zeugnis zu haben? Jeder, der bereit ist, den Preis zu zahlen, das heißt, die Gebote zu halten, kann ein Zeugnis haben. Darum ergeht die Stimme des Herrn an die Enden der Erde, damit alle, die hören wollen, hören mögen. Ein wichtiger Grund für die Wiederherstellung des Evangeliums besteht darin, dass jedermann im Namen Gottes, des Herrn, ja des Erretters der Welt, sprechen könne, damit auch der Glaube auf Erden zunehme. Zweitens, wie erlangt man die nötige Offenbarung? Und was sind die grundlegenden Schritte, um sie zu erhalten? Das Muster ist zu allen Zeiten deutlich und gleich gewesen. Die Verheißung, die für ein Zeugnis vom Buch Mormon gilt, kann auch allgemein angewandt werden. Wenn ihr dieses hier empfangt, das bedeutet, dass man zugehört, gelesen, studiert und über die betreffende Frage nachgedacht hat, so fragt Gott den ewigen Vater im Namen Christi, ob es wahr ist. Das bedeutet, dass sie ernsthaft, zielgerichtet und ehrfürchtig beten und entschlossen sind, gemäß der Antwort auf ihr Gebet zu handeln. Und wenn ihr mit aufrichtigem Herzen, mit wirklichem Vorsatz fragt und Glauben an Christus habt, wird er euch durch die Macht des Heiligen Geistes kundtun, dass es wahr ist. Und durch die Macht des Heiligen Geistes könnt ihr von allem wissen, ob es wahr ist. Drittens, ist es ein einmaliges Ereignis oder ein andauernder Vorgang, ein Zeugnis zu erlangen? Ein Zeugnis ist wie ein lebender Organismus, der wächst und sich entwickelt, wenn man richtig mit ihm umgeht. Er bedarf ständiger Nahrung, Pflege und Schutz, um zu wachsen und zu gedeihen. Genauso kann man sein Zeugnis verlieren oder es wird schwächer, wenn man von der Lebensweise abweicht, die für ein Zeugnis erforderlich ist. Die Heiligen Schriften warnen, wenn wir die Gebote Gottes übertreten oder brechen, kann das zum Verlust des Geistes führen oder man verleugnet sogar das Zeugnis, das man einst hatte. Ich möchte nun von den Beobachtungen und Vorschlägen meiner geschätzten und treuen jungen Freunde 10 nennen. Ihre Ideen entspringen allgemeinen Gedanken und Erfahrungen, sodass sie wahrscheinlich keinen von uns überraschen werden. Leider können wir besonders in Zeiten, wenn wir selbst Mühe haben und in Bedrängnis sind, vorübergehend vergessen oder ignorieren, dass wir sie selbst anwenden können. Erstens, jeder ist wertvoll, weil wir alle Kinder Gottes sind. Er kennt uns, er liebt uns und möchte, dass es uns gelingt, zu ihm zurückzukehren. Wir müssen uns lernen, uns auf seine Liebe und seinen Zeitplan zu verlassen, anstatt auf unsere manchmal ungeduldigen und unvollkommenen Wünsche. Zweitens, obwohl wir voll und ganz an die mächtige Wandlung im Herzen glauben, die in den Heiligen Schriften beschrieben wird, müssen wir verstehen, dass sie oftmals allmählich erfolgt, nicht sofort oder allumfassend. Sie folgt auf spezielle Fragen, Erlebnisse und Sorgen, ebenso wie auf das Studium und das Gebet. Drittens, wir dürfen nicht vergessen, dass ein grundsätzlicher Zweck des Lebens der ist, geprüft und getestet zu werden. Und so müssen wir lernen, an unseren Herausforderungen zu wachsen und dankbar zu sein für die Lektionen, die wir eben nicht auf leichtere Weise lernen können. Viertens, wir müssen lernen, auf das zu vertrauen, woran wir glauben oder was wir wissen, damit es uns in unsicheren Zeiten oder bei Problemen, die uns zu schaffen machen, Halt gibt. Fünftens, man erlangt ein Zeugnis, wie Alma gelehrt hat, indem man kontinuierlich hofft und glaubt und schließlich die Wahrheit über einen bestimmten Grundsatz, eine Lehre oder das Evangelium an sich kennt. Sechstens, es stärkt unser Zeugnis, wenn wir anderen sagen, was wir wissen und damit ihr Zeugnis aufbauen. Wenn man jemandem Geld oder Nahrung gibt, hat man selbst weniger. Wenn man aber jemandem sein Zeugnis gibt, stärkt es beide den, der spricht, und den, der zuhört. Siebtens, wir müssen das, was zwar klein, aber notwendig ist, täglich und regelmäßig tun, beten, das Schriften-Evangeliumsstudium, die Versammlung der Kirche besuchen, der Dienst im Tempel, Besuchslernen, Heimlernen und andere Aufgaben stärken unseren Glauben und laden den Geist ein. Wenn wir eins von all dem vernachlässigen, bringen wir unser Zeugnis in Gefahr. Achtens, wir dürfen an andere keine höheren Maßstäbe anlegen als an uns selbst. Zu oft lassen wir zu, dass die Fehler und das Versagen anderer, besonders der Führer und Mitglieder der Kirche, unsere Gefühle und unser Zeugnis beeinträchtigen. Die Schwierigkeiten anderer Leute sind keine Entschuldigung für unsere eigenen Schwächen. Neuntens, wir müssen daran denken, dass es genauso schlimm sein kann, zu streng mit sich selbst zu sein, nachdem man einen Fehler gemacht hat, wie zu leichtfertig zu sein, wenn echte Umkehr notwendig ist. Zehntens, uns muss immer klar sein, dass das Sühnopfer Christi für jeden von uns in vollem Umfang wirksam ist, wenn wir es nur zulassen. Dann nimmt alles andere seinen Platz ein. Selbst wenn wir nach wie vor mit manchen Einzelheiten, Gewohnheiten oder scheinbar fehlenden Stücken im Mosaik unseres Glaubens zu kämpfen haben. Ich bin dankbar für die Einsichten, Stärken und Zeugnisse so vieler meiner vorbildlichen jungen Freunde und Gefährten. Wenn ich mit ihnen zusammen bin, werde ich gestärkt. Wenn ich weiß, dass sie mit anderen zusammen sind, freue ich mich, weil ich weiß, wie viel Gutes sie tun und welchen Dienst sie für den Herrn leisten, den sie verehren und zu dem zu gehorchen sie sich bemühen. Menschen tun Gutes und Wichtiges, weil sie ein Zeugnis haben. Andererseits bekommen wir auch ein Zeugnis aufgrund dessen, was wir tun. Jesus hat gesagt, meine Lehre stammt nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, wird erkennen, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich in meinem eigenen Namen spreche. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wie Nephi und Mormon damals weiß ich nicht alles, aber lassen Sie mich sagen, was ich weiß. Ich weiß, dass Gott, unser Vater im Himmel, lebt und uns liebt. Ich weiß, sein einzigartiger, besonderer Sohn, Jesus Christus, ist unser Retter und Erlöser und das Haupt der Kirche, die seinen Namen trägt. Ich weiß, dass Joseph Smith all das erlebt hat, was er über die Wiederherstellung des Evangeliums in unserer Zeit berichtet und gelehrt hat. Ich weiß, wir werden heute von Aposteln und Propheten geführt. Und Präsident Thomas Monson trägt alle Schlüssel des Priestertums, die notwendig sind, um uns zu segnen und das Werk des Herrn voranzubringen. Ich weiß, dass wir ein Anrecht auf dieses Wissen haben. Und wenn Sie zweifeln, können Sie sich darauf verlassen, dass die Zeugnisse, die Sie bei dieser Konferenz von diesem Rednerpult hören, wahr sind. Dies weiß ich und gebe Zeugnis davon. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Ich habe mir vorgenommen, darüber zu sprechen, wie wichtig Wünsche sind. Ich hoffe, dass ein jeder von uns in sich geht, um herauszufinden, was er sich wirklich wünscht und welchen Stellenwert er seinen wichtigsten Wünschen beimisst. Wünsche bestimmen unsere Prioritäten. Prioritäten prägen unsere Entscheidungen.
und Entscheidungen bestimmen unser Handeln. Die Wünsche, an die wir uns halten, bestimmen, wie wir uns ändern, was wir erreichen und was aus uns wird. Zuerst spreche ich über einige gewöhnliche Wünsche. Bei sterblichen Wesen zählt dazu auch das körperliche Verlangen, das uns einige Entscheidungen aufzwingt und zum Teil unser Handeln bestimmt. Drei Beispiele zeigen, wie wir manchmal einen Wunsch einem anderen überordnen, weil wir ihn für wichtiger halten. Erstens, Nahrung. Wir haben ein natürliches Verlangen nach Nahrung, das wir vorübergehend einem stärkeren Wunsch unterordnen können, nämlich zu fasten. Zweitens, ein Dach über dem Kopf. Als ich 12 Jahre alt war, widerstand ich meinem Verlangen nach einer Unterkunft, weil mein Wunsch, eine Aufgabe bei den Scouts zu erfüllen und eine Nacht im Wald zu verbringen, stärker war. Ich war einer von wenigen Jungen, die ihr behagliches Zelt verließen und eine Möglichkeit fanden, sich aus dem, was die Natur uns bot, ein Quartier und ein einfaches Bett zu bauen. Drittens, Schlaf. Selbst dieses natürliche Verlangen kann vorübergehend einem noch stärkeren Wunsch untergeordnet werden. Als jungem Soldaten in der Nationalgarde von Utah gab mir ein kampferprobter Offizier ein Beispiel dafür. In den ersten Monaten des Koreakriegs wurde eine Feldartilleriebatterie der Nationalgarde aus Richfield in Utah zum aktiven Dienst einberufen. Diese Batterie, die aus etwa 40 Mormonen bestand, wurde von Hauptmann Ray Cox befehligt. Verstärkt durch Reservisten, die anderswo herkamen und die Männer ausbildeten, wurden sie schon bald nach Korea entsandt, wo sie einige der heftigsten Gefechte dieses Krieges durchmachte. In einer Schlacht musste sie einen direkten Angriff hunderter feindlicher Infanteristen abwehren. Bei solchen Angriffen waren schon viele Batterien überrannt und zerschlagen worden. Was hat das nun mit der Überwindung des Verlangens nach Schlaf zu tun? In einer kritischen Nacht, als die feindliche Infanterie durch die vorderste Linie in das von der Artillerie besetzte Hinterland vorgestoßen war, ließ Hauptmann Cox die Leitungen der Feldtelefone in sein Zelt verlegen. Er gab seinen zahlreichen Außenposten den Befehl, ihn die ganze Nacht pünktlich jede Stunde anzurufen. Dadurch schliefen die Wachen nicht ein. Es bedeutete aber auch, dass der Schlaf des Hauptmanns dutzendfach unterbrochen wurde. "Wie haben Sie das geschafft?", fragte ich ihn. Seine Antwort zeigt, wie stark ein beherrschender Wunsch sein kann. Ich zitiere: "Ich wusste, falls wir je wieder nach Hause kommen, würde ich die Eltern dieser Jungen in unserem kleinen Ort auf der Straße treffen. Und ich wollte keinem ins Gesicht sehen, dessen Sohn wegen eines Versäumnisses von mir als Befehlshaber nicht zurückgekehrt war." Was für ein Beispiel dafür, wie stark ein alles beherrschender Wunsch die Prioritäten und das Handeln bestimmt. Was für ein Beispiel für einen jeden von uns, der für das Wohl anderer verantwortlich ist. Was für ein beeindruckendes Beispiel für Eltern, Großeltern und Führungsbeamte und Lehrer der Kirche. Um die Geschichte zu Ende zu erzählen: Früh am Morgen führte Hauptmann Cox seine Männer nach seiner fast schlaflosen Nacht in einem Gegenangriff auf die feindliche Infanterie. Sie machten über 800 Gefangene und hatten nur 2 Verwundete zu beklagen. Cox erhielt eine Tapferkeitsmedaille und seine Batterie wurde vom Präsidenten wegen ihres außergewöhnlichen Heldenmuts geehrt. Und wie Helamans 2000 Krieger kamen alle wieder nach Hause. Das Buch Mormon enthält viele Aussagen darüber, wie wichtig Wünsche sind. Nachdem Enos viele Stunden lang inständig zum Herrn gebetet hatte, wurde ihm gesagt, dass ihm seine Sünden vergeben worden waren. Das erweckte in ihm den Wunsch nach dem Wohlergehen seiner Brüder. Er schrieb: "Und nachdem ich gebetet und mich mit allem Eifer gemüht hatte, sprach der Herr zu mir: Ich werde dir gemäß deinen Wünschen gewähren, wegen deines Glaubens." Beachten Sie die drei Grundlagen, die der verheißenen Segnung vorausgingen: der Wunsch, die Arbeit und der Glaube. In seiner Predigt über den Glauben erklärt Almer, dass Glaube dadurch entstehen kann, dass wir nicht mehr als den Wunsch haben zu glauben und diesen Wunsch dann in uns wirken lassen. Eine weitere bedeutende Aussage über Wünsche, insbesondere darüber, was unser größter Wunsch sein sollte, findet sich in dem Erlebnis des lamanitischen Königs, der von Aaron, dem Missionar, belehrt wird. Als Aarons Worte beim König auf Interesse stoßen, fragt dieser: Was soll ich tun, dass ich aus Gott geboren werde und dieses ewige Leben habe? Aaron erwidert: Wenn du dies wünschst, wenn du von all deinen Sünden umkehrst und dich vor Gott niederbeugst und gläubig seinen Namen anrufst, im Vertrauen darauf, dass du empfangen wirst, dann wirst du die Hoffnung empfangen, die du wünschst. Das macht der König. Er verkündet in mächtigem Gebet: Ich werde alle meine Sünden aufgeben, um dich zu erkennen und damit ich am letzten Tag errettet werde. Da er solche Entschlossenheit zeigt und seinen sehnlichsten Wunsch bekennt, wird sein Gebet auf wundersame Weise erhört. Der Prophet Alma hatte den großen Wunsch, alle Menschen zur Umkehr zu rufen. Er erkannte aber, dass er die dafür erforderliche überwältigende Macht nicht begehren sollte und kam zu dem Schluss, dass ein gerechter Gott den Menschen gemäß ihrem Wunsch gewährt, sei er zum Tod oder zum Leben. Ebenso erklärt der Herr in neuzeitlicher Offenbarung, dass er alle Menschen gemäß ihren Werken richten wird, gemäß den Wünschen ihres Herzens. Sind wir tatsächlich bereit dafür, dass unser ewiger Richter unseren wirklichen Wünschen diese ungeheure Bedeutung zumisst? In vielen Schriftstellen werden unsere Wünsche mit dem umschrieben, was wir suchen oder wonach wir trachten. Wer mich früher sucht, der wird mich finden und wird nicht verlassen sein. Ihr sollt ernstlich nach den besten Gaben trachten. Wer eifrig sucht, der wird finden. Naht euch mir, und ich werde mich euch nahen. Sucht mich eifrig, dann werdet ihr mich finden. Bittet, und ihr werdet empfangen. Klopft an, und es wird euch aufgetan werden. Unsere Wünsche so auszurichten, dass das, was ewig ist, höchste Priorität hat, ist nicht einfach. Wir alle sind versucht, nach dem weltlichen Quartett Besitz, Ansehen, Stolz und Macht zu verlangen. Wir mögen danach verlangen, aber wir dürfen es nicht zu unserer höchsten Priorität machen. Wer nichts sehnlicher wünscht, als Besitz anzuhäufen, der tappt dem Materialismus in die Falle. Er beachtet nicht die Warnung: Trachte nicht nach Reichtümern, auch nicht nach den Nichtigkeiten dieser Welt. Wer nach Ansehen oder Macht verlangt, sollte dem Beispiel des tapferen Hauptmanns Moroni folgen, der in seinem Dienst nicht nach Macht und nicht nach der Ehre der Welt trachtete. Wie entwickeln wir Wünsche? Nur wenige werden solch eine Krise durchmachen wie Aaron Ralston. Aber was ihn am Leben hielt, ist ein gutes Lehrstück zum Thema Wünsche. Als Aaron eine abgelegene Schlucht im Süden Utahs durchstreifte, löste sich plötzlich ein Felsbrocken von fast einer halben Tonne Gewicht und klemmte seinen rechten Arm ein. 5 Tage in der Einsamkeit brachte er mit Befreiungsversuchen zu. Er wollte schon aufgeben und sich mit dem Tod abfinden. Da hatte er einen Traum von einem 3-jährigen Jungen, der auf ihn zulief und den er mit seinem linken Arm hochhob. Aaron begriff, dass dies eine Vision von seinem zukünftigen Sohn war und eine Zusicherung, dass er überleben konnte. Er sammelte all seinen Mut, um mit einer drastischen Maßnahme sein Leben zu retten, ehe ihn die Kräfte verließen. Er brach sich die beiden Knochen in seinem eingeklemmten Arm und trennte den anderen mit seinem Schweizer Taschenmesser ab. Dann ging er mit letzter Kraft 8 Kilometer weit, bis er Hilfe fand. Was für ein Beispiel dafür, wie stark ein überwältigender Wunsch sein kann. Die meisten von uns werden nie in eine derart extreme Lage geraten. Aber wir alle werden vor schwierige Aufgaben gestellt, die uns auf dem Weg zu unserer ewigen Bestimmung behindern können. Wenn unsere rechtschaffenen Wünsche stark genug sind, werden wir durch sie motiviert, uns von Abhängigkeiten, den durch Sünde ausgelösten Belastungen und falschen Prioritäten zu befreien, die unseren ewigen Fortschritt hindern.
And other sinful pressures and priorities that prevent our eternal progress. We should remember that
vergessen wir nicht, dass ein rechtschaffender Wunsch nie oberflächlich, unbedacht oder flüchtig sein kann. Er muss von Herzen kommen, unbeirrt und beständig genug sein, sodass wir jeglichen Wunsch nach Sünde verlieren, wie der Prophet Joseph Smith es beschrieben hat. Das ist eine ganz persönliche Entscheidung.
Herr
Daniela Maxwell hat gesagt, wenn es also heißt, jemand habe keinen Wunsch mehr zu sündigen, so war es einzig und allein seine freie Entscheidung, alle diese falschen Wünsche aufzugeben, indem er bereit war, alle seine Sünden aufzugeben, um Gott zu erkennen. Letztlich werden wir deshalb auch in Ewigkeit das bekommen, was wir uns inständig über eine lange Zeit hinweg wünschen. So wichtig es auch ist, jeglichen Wunsch nach Sünde zu verlieren, das ewige Leben verlangt nach mehr. Um unsere ewige Bestimmung zu erreichen, müssen wir uns die Eigenschaften wünschen, die man braucht, um ein ewiges Wesen zu werden und an ihnen arbeiten. Ein ewiges Wesen vergibt zum Beispiel einem jeden, der ihm Unrecht getan hat. Es stellt das Wohl des anderen vor sein eigenes und es hat alle Kinder Gottes lieb. Sollte uns dies zu schwierig erscheinen und es ist sicher für niemanden leicht, müssen wir anfangen, uns diese Eigenschaften zu wünschen und uns an unseren liebevollen Vater im Himmel wenden, er möge uns bei unserer Einstellung helfen. Im Buch Mormon heißt es, betet mit der ganzen Kraft des Herzens zum Vater, dass ihr von dieser Liebe erfüllt werdet, die er all denen zuteil werden lässt, die wahre Nachfolger seines Sohnes, Jesus Christus, sind. Ich schließe mit einem letzten Beispiel, nämlich einem Wunsch, der bei allen Männern und Frauen ganz oben stehen sollte, seien sie derzeit verheiratet oder ledig. Jeder sollte den Wunsch nach einer ewigen Ehe haben und ernsthaft daran arbeiten. Wer bereits eine Tempelehe geschlossen hat, sollte alles dafür tun, sie zu erhalten. Wer ledig ist, sollte sich eine Tempelehe wünschen und sein Äußerstes geben, um sie zu erreichen. Jugendliche und junge Alleinstehende müssen der gesellschaftlich akzeptierten, in Ewigkeit aber falschen Auffassung widerstehen, zu heiraten und Kinder zu bekommen sei unwichtig. Ledige Männer, bitte denken Sie darüber nach, wozu sie eine Schwester in diesem Brief aufruft. Sie spricht für die rechtschaffenen Töchter Gottes, die aufrichtig nach einem würdigen Gefährten suchen. Doch die Männer scheinen mit Blindheit geschlagen und irritiert zu sein, ob es ihre Aufgabe sei oder nicht, sich eine der wunderbaren, auserwählten Töchter des Vaters im Himmel zu suchen, sie zu umwerben und dann bereit zu sein, im Haus des Herrn heilige Bündnisse einzugehen und zu halten. Sie kam zu dem Schluss, es gibt hier viele ledige Männer in der Kirche, die gerne ausgehen und ihren Spaß haben, sich verabreden und herumhängen, aber nicht das geringste Verlangen haben, sich jemals irgendwie an eine Frau zu binden. Bestimmt erwarten nun einige eifrig suchende junge Männer von mir, dass ich sage, es gibt auch etliche junge Frauen, deren Wunsch nach einer würdigen Eheschließung und Kindern weit hinter ihrem Wunsch nach einer Karriere oder sonstigen weltlichen Zielen zurücksteht. Sowohl Männer als auch Frauen brauchen rechtschaffende Wünsche, die sie zum ewigen Leben führen. Denken wir daran, dass Wünsche unsere Prioritäten bestimmen, Prioritäten unsere Entscheidungen prägen und Entscheidungen unser Handeln bestimmen. Zudem ist es unser Handeln und unsere Wünsche, die aus uns etwas machen, sei es ein wahrer Freund, ein talentierter Lehrer oder jemand, der die Voraussetzungen für das ewige Leben erfüllt. Ich gebe Zeugnis von Jesus Christus, dessen Liebe, dessen Lehren und dessen Sühnopfer dies alles möglich machen. Ich bete darum, dass unser Verlangen vor allem ihm und der Fülle seiner Freude gilt, sodass wir eines Tages in seine Gegenwart zurückkehren können. Im Namen Jesu Christi, Amen.
Vielen Dank, Brüder. Wir erinnern die Brüder daran, dass heute Abend um 18 Uhr Ortszeit im Konferenzzentrum die allgemeine Priestertumsversammlung stattfindet. Die landesweite Sendung mit dem Tabernakelchor wird morgen von 9.30 Uhr bis 10 Uhr Ortszeit ausgestrahlt. Unmittelbar danach beginnt die Versammlung am Sonntagvormittag. Wir bedanken uns bei dem gemischten Chor der BYU Idaho für die wunderschöne Musik, mit der er uns heute Nachmittag erfreut hat, und bei allen, die in dieser Konferenzversammlung zu uns gesprochen haben. Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel ist der Schlusssprecher in dieser Versammlung. Nach Elder Ballards Worten singt der Chor das Schlusslied »Let Zion in her beauty rise«.
Brothers and sisters, I hope you
Brüder und Schwestern, ich hoffe, dass diejenigen, die in Salt Lake City zu Besuch sind, sich an den Farben und am Duft der schönen Frühlingsblumen rund um den Tempel erfreuen konnten. Im Frühling kehren Licht und Leben zurück, was uns im Kreislauf der Jahreszeiten an das Leben, das Opfer und die Auferstehung des Erlösers Jesus Christus erinnert, denn alles gibt Zeugnis von ihm. Dem schönen Frühling und der Hoffnung, die er symbolisiert, steht eine Welt entgegen, die unsicher, kompliziert und verwirrend ist. Die Anforderungen des täglichen Lebens, Ausbildung, Beruf, Kindererziehung, Verwaltungsaufgabe und Berufung in der Kirche, weltliche Unternehmungen und auch Schmerzen und Sorgen wegen unerwarteter Krankheit oder Tragödien können uns die Kraft nehmen. Wie können wir uns aus dem verworrenen Netz von Problemen und Unsicherheiten befreien und inneren Frieden und Glück finden? Oft sind wir wie der junge Kaufmann aus Boston, der, wie man sich erzählt, 1849 vom Goldrausch in Kalifornien erfasst wurde. Er verkaufte alles, was er besaß, um sein Glück in den Flüssen Kaliforniens zu suchen, die, wie man ihm erzählte, voller Goldklumpen seien, so groß, dass man sie kaum tragen könne. Tag für Tag tauchte der junge Mann seinen Sichertrog in den Fluss, doch er blieb leer. Sein einziger Lohn bestand aus einem Haufen Steine, der immer größer wurde. Er war mutlos, hatte kein Geld mehr und wollte aufgeben, als eines Tages ein alter, erfahrener Goldsucher zu ihm sagte, »Du hast hier ja einen schönen Haufen Steine, mein Junge.« Der junge Mann erwiderte, »Es gibt hier kein Gold, ich gehe wieder nach Hause.« Der alte Goldsucher ging zu dem Steinhaufen und sagte, »Hier ist doch Gold, man muss nur wissen, wo es zu finden ist.« Er nahm zwei Steine und schlug sie gegeneinander. Ein Stein zerbrach und im Inneren funkelten mehrere Goldkörner im Sonnenlicht. Der junge Mann sah, dass der Goldsucher einen prall gefüllten Beutel an der Weste hängen hatte und sagte, »Ich suche Goldklumpen wie die in ihrem Beutel, keine winzigen Körner.« Der alte Goldsucher hielt dem jungen Mann seinen Beutel hin. Dieser blickte hinein und erwartete, mehrere große Goldklumpen zu sehen. Sprachlos stellte er fest, dass der Beutel mit tausenden winziger Goldkörner gefüllt war. Der alte Goldsucher sagte, »Mein Sohn, mir scheint, du bist so damit beschäftigt, nach großen Goldklumpen zu suchen, dass du es versäumst, deinen Beutel mit diesen kostbaren Goldkörnern zu füllen. Das ist so geduldig, diese kleinen Körner aufgehäuft habe, hat mich sehr reich gemacht. Diese Geschichte verdeutlicht die geistige Wahrheit, die Alma seinen Sohn Helaman lehrte. Durch Kleines und Einfaches wird Großes zustande gebracht. Und durch sehr kleine Mittel bringt der Herr die Errettung vieler Seelen zu Wege. Brüder und Schwestern, das Evangelium Jesu Christi ist einfach. Ganz gleich, wie sehr wir uns anstrengen, es kompliziert zu machen. Wir sollen uns bemühen, auch das Leben einfach zu halten, uns nicht von äußeren Einflüssen behindern lassen und unser Leben auf das ausrichten, was am wichtigsten ist. Was ist das Kostbare, Einfache im Evangelium, das unserem Leben Klarheit und einen Sinn verleiht? Was sind die kleinen Goldkörner im Evangelium, die uns, wenn wir sie ein Leben lang voller Geduld anhäufen, mit dem größten Schatz belohnen, der kostbaren Gabe des ewigen Lebens? Ich glaube, dass es einen einfachen, aber tiefgründigen, sogar erhabenen Grundsatz gibt, der das gesamte Evangelium Jesu Christi umfasst. Wenn wir diesen Grundsatz von ganzem Herzen annehmen und zum Mittelpunkt des Lebens machen, wird er uns reinigen und heiligen, sodass wir eines Tages wieder bei Gott leben können. Der Erlöser nannte diesen Grundsatz, als er einem Pharisäer die Frage beantwortete: Meister, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtigste? Er antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten wie dich selbst. Nur wenn wir Gott und Christus mit ganzem Herzen, ganzer Seele und allen Gedanken lieben, können wir den Nächsten durch gute Taten und Hilfsbereitschaft an dieser Liebe teilhaben lassen, auf die Weise, wie der Erlöser uns alle lieben und uns dienen würde, wenn er heute unter uns wäre. Wenn diese reine Christusliebe, die Nächstenliebe, uns umgibt, dann denken, fühlen und handeln wir so, wie der Vater im Himmel und Jesus denken, fühlen und handeln würden. Wir haben die gleichen Beweggründe, den gleichen Herzenswunsch wie der Erlöser. Am Abend vor der Kreuzigung teilte er den Aposteln seinen Wunsch mit. Er sagte: Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Die Liebe, die der Erlöser beschrieb, zeigt sich auf aktive Weise. Nicht durch große Heldentaten, sondern vielmehr durch einfache, gute Taten und Hilfsbereitschaft. Es gibt unzählige Wege und Möglichkeiten, wie wir anderen dienen und ihnen Liebe erweisen können. Ich möchte nur ein paar vorschlagen. Erstens, Nächstenliebe beginnt in der Familie. Der wichtigste Grundsatz, der in jeder Familie herrschen sollte, ist die goldene Regel, nämlich diese Ermahnung des Herrn: Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Überlegen Sie einmal, wie Sie sich fühlen, wenn man Sie mit gedankenlosen Worten und Taten verletzt. Zeigen wir unserer Familie durch ein gutes Beispiel, wie man einander liebt. Ein anderer Ort, wo wir reichlich Gelegenheit zum Dienen haben, ist die Kirche. In den Gemeinden und Zweigen sollen sich unsere Worte und Taten stets an der goldenen Regel ausrichten. Wenn wir freundlich zueinander sind, einander aufmuntern, zusprechen und feinfühlig sind für das, was andere brauchen, können wir dazu beitragen, dass unter den Gemeindemitgliedern eine liebevolle Einigkeit entsteht. Wo es Nächstenliebe gibt, ist kein Platz für Klatsch und unfreundliche Worte. Manchmal können Jugendliche und Erwachsene in der Gemeinde gemeinsam sinnvoll dienen und anderen helfen. Erst vor 2 Wochen berichtete Elder Nash, der Präsident des Gebietes Südamerika Nordwest, dass diejenigen, die im Geiste stark sind, beauftragt werden, sich um die zu kümmern, die schwach sind, und so hunderte weniger aktive Erwachsene und Jugendliche gerettet werden. Einer nach dem anderen kehrt zurück. Dank Liebe und Hilfsbereitschaft, diese guten Taten knüpfen ein starkes, bleibendes Band zwischen allen Beteiligten, den Helfern und denen geholfen wird. Viele kostbare Erinnerungen hängen mit solchen Taten zusammen. Rückblickend auf meine vielen Jahre im Kirchendienst erinnere ich mich am besten daran, wie ich gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Gemeinde jemandem geholfen habe, der dringend Hilfe brauche. Ich erinnere mich beispielsweise daran, wie ich als Bischof mit vielen Mitgliedern der Gemeinde gemeinsam die Futtergrube auf der Pfahl-Wohlfahrtsfarm gesäubert habe. Ein schöner Auftrag war das nicht. Ein weniger aktiver Bruder, der viele Jahre nicht in der Kirche gewesen war, wurde gebeten, uns zu helfen. Aufgrund der Liebe und Gemeinschaft, die er bei den Gesprächen dieser stinkenden Grube spürte, wurde er wieder aktiv und später im Tempel an seine Frau und seine Kinder gesiegelt. Der Zusammenhalt, der durchs Dienen entstanden ist, hat sich als Segen für seine Kinder, Enkel und nun auch für seine Urenkel erwiesen. Viele davon waren auf Mission, haben im Tempel geheiratet und eine ewige Familie gegründet. Ein großes Werk, das durch eine einfache Tat entstanden ist. Ein kleines Goldkorn. Ein dritter Bereich, wo wir dienen können, ist das Gemeinwesen. Wir können unsere Liebe und Anteilnahme ganz klar zum Ausdruck bringen und denen die Hand reichen, die unsere Hilfe brauchen. Viele von ihnen haben schon ein T-Shirt der Mormon Helping Hands getragen und sich unermüdlich engagiert, um Leid zu lindern und das Gemeinwesen zu verbessern. Junge Erwachsene aus dem Pfahl Sendai in Japan haben vor kurzem unschätzbare Dienste geleistet, als sie nach den verheerenden Erdbeben und Tsunami nach Mitgliedern suchten. Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie man dienen kann. Wenn wir von Herzen freundlich sind und dienen, freunden wir uns mit denjenigen an, denen wir helfen. Diese Freundschaften führen zu einem besseren Verständnis, warum uns das Evangelium so viel bedeutet, und wecken das Interesse, mehr über die Kirche zu erfahren. Mein guter Freund, Elder Joseph Worthlin, sprach einmal über die Kraft dieses Grundsatzes. Er sagte, Güte und Freundlichkeit zeichnen einen wahrhaft großen Menschen aus. Sie sind wie ein Pass, der Türen öffnet und den man sich Freunde schafft. Sie berühren das Herz und schaffen Beziehungen, die ein Leben lang halten können. Eine andere Art und Weise, wie wir den Kindern des himmlischen Vaters dienen können, ist Missionsarbeit. Nicht nur als Vollzeitmissionare, sondern auch als Freunde und Nachbarn. Die Kirche wird künftig nicht nur dadurch wachsen, dass man an fremde Türen klopft. Sie wird wachsen, wenn Mitglieder und Missionare gemeinsam von der Liebe Gottes und Christi erfüllt werden, Bedürfnisse erkennen und auf diese im Geiste der Nächstenliebe eingehen. Wenn wir das tun, Brüder und Schwestern, werden die im Herzen Ehrlichen unsere Aufrichtigkeit und Zuneigung spüren. Viele werden mehr über uns erfahren wollen. Dann und nur dann wird die Kirche sich ausbreiten, bis sie die ganze Erde füllt. Das kann nicht allein durch die Vollzeitmissionare bewerkstelligt werden, sondern erfordert, dass sich jedes Mitglied einbringt und mithilft. Wann immer wir dienen, müssen wir auch empfänglich für die Eingebungen des Heiligen Geistes sein. Die sanfte, leise Stimme flüstert uns zu, wer unsere Hilfe braucht und wie wir helfen können. Präsident Spencer W. Kimmel sagte einmal, es ist sehr wichtig, dass wir einander im Reich Gottes dienen. Wie oft besteht der notwendige Dienst am nächsten nur darin, dass wir ihm Mut machen oder ihm bei einfachen Arbeiten Hilfe leisten. Aber welche wunderbaren Folgen können sich aus diesen kleinen, aber wohlüberlegten Taten ergeben? Und Präsident Thomas S. Monson hat außerdem gesagt, die Nöte anderer Menschen sind jedoch allgegenwärtig und jeder von uns kann etwas tun, um einem anderen zu helfen. Unser Leben hat nur wenig Zweck, wenn wir uns nicht im Dienst an anderen verlieren. Brüder und Schwestern, ich möchte noch einmal hervorheben, dass die wichtigste Eigenschaft des himmlischen Vaters und seines geliebten Sohnes, die wir uns selbst wünschen und aneignen sollen, die Nächstenliebe ist. die reine Christusliebe. Diese Gabe bringt unsere Fähigkeit hervor, andere zu lieben und ihnen zu dienen, wie der Heiland es tat. Der Prophet Mormon lehrte, dass diese Gabe von größter Bedeutung ist und erklärte uns, wie wir sie empfangen können. Darum, meine geliebten Brüder, betet mit der ganzen Kraft des Herzens zum Vater, dass ihr von dieser Liebe erfüllt werdet, die er all denen zuteil werden lässt, die wahre Nachfolger seines Sohnes Jesus Christus sind, damit ihr Söhne Gottes werdet, damit wir, wenn er erscheinen wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist, damit wir diese Hoffnung haben, damit wir rein gemacht werden, so wie er rein ist. Großes wird durch Kleines und Einfaches zustande gebracht, wie die kleinen Goldkörner, die sich mit der Zeit zu einem großen Schatz anhäufen, häufen sich unsere kleinen guten Taten und unsere Hilfsbereitschaft zu einem Leben an, das erfüllt ist mit der Liebe zum Vater im Himmel, mit Hingabe zum Werk des Herrn Jesus Christus und mit Frieden und Freude, immer dann, wenn wir einander die Hand entgegenstrecken. Mögen wir dieser Osterzeit unsere Liebe und unseren Dank für das Sühnopfer des Erlösers zum Ausdruck bringen, indem wir durch kleine, gute Taten unseren Brüdern und Schwestern zu Hause, in der Kirche und im Gemeinwesen zur Seite stehen. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Messiah. Our Heavenly Father, we're grateful.
Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir in einer Zeit leben, wo wir wissen können, dass wir für wahr deine Kinder sind. Wir sind für wahr dankbar, dass von uns viel verlangt wird. Wir sind dankbar, Vater, dass wir heute gelehrt wurden und den Geist spüren. Wir möchten mehr wie du und dein Sohn sein. Wir möchten darauf vorbereitet sein, dich und deinen Sohn zu treffen. Mögen wir beherzigen die Botschaften, die bei dieser Konferenz überbracht werden. Wir sind auch dankbar für die Gebete, die von diesem Pult aus gesprochen werden für diejenigen, die leiden. Bitte segne sie und spende ihnen Trost und gib ihnen Verständnis. Wir bitten dich erneut dafür, dass Herzen vorbereitet sein mögen. Wir bringen dir unsere Liebe zum Ausdruck im Namen Jesu Christi. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Dies war eine Übertragung von der 181. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik sorgte ein gemischter Chor der BYU Idaho. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.